Mainz 05 hat Bo Henriksen entlassen. Das alles hat sich ein bisschen gezogen, so komplett unerwartet kam es nicht mehr. Wir wollen jetzt darüber sprechen mit Mara Pfeiffer, freie Sportjournalistin. Ihr kennt sie natürlich aus Becker und Pfeiffer und von vielen anderen Formaten. Und jetzt hören wir erstmal das Intro.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Ich werde eine Wohnung hier suchen, um hier dann in der Nähe der Arena auch zu wohnen, aber es ist nicht so einfach. Ich habe schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter wollte einen langfristigen Mieter.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, Markus Weinzierl hat eins darauf hingewiesen, auf die schwierige Situation von FußballtrainerInnen, und so ist es ja auch wirklich. In der Regel bleiben sie nicht lange. Und so,
da soll man versuchen, in Mainz eine Wohnung zu finden. Entschuldigung.
Ja. Hallo Mara, schön, dass du da bist. Meinst du denn, ist es schwieriger, in Mainz eine Wohnung zu finden, als in der Gegend Gelsenkirchen? Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Also als Trainer meine ich jetzt quasi, nicht als Kommentar zum Wohnungsmarkt.
Ja gut, der Wohnungsmarkt ist sicherlich in Mainz angespannter als rund um Gelsenkirchen, würde ich mal vermuten.
Ja.
Ich würde ja auch eigentlich immer davon ausgehen, dass der Verein da vielleicht behilflich ist. Naja, und außerdem haben die, habe ich gehört, auch ein bisschen andere finanzielle Mittel als andere Leute, die Wohnungen gesucht haben in der neueren Vergangenheit.
Ich weiß genau, wovon du sprichst. Aber das ist zum Glück nicht Thema unserer Sendung.
Nicht heute, nee.
Wir wollen sprechen über die Entlassung von Bo Henriksen. Also Mainz liegt auf Tabellenplatz 18 mit 6 Punkten. So ist es richtig.
Das wäre super.
Ja, 6 war ja die Vorjahresplatzierung.
Ja.
Und es gab eine sehr deutliche Niederlage in Freiburg am Wochenende. Und allein das Zustandekommen, wenn auch in Unterzahl, hat eben natürlich Fragen nach Bo Henriksen aufgeworfen. Jetzt hat es aber bis Mittwoch gedauert, wohlgemerkt vor einem Spieltag, an dem man am Freitagabend schon wieder spielen muss, bis es dann tatsächlich auch soweit war. Wie stehst du denn dieser Timeline gegenüber und jetzt der Entscheidung generell, Bo Henriksen zu entlassen oder sich einvernehmlich zu trennen, in Anführungszeichen?
Ach Max, so viele Gedanken zu dieser Einstiegsfrage schon. Also ich glaube, dass die Trennung unvermeidlich geworden ist. Und gleichzeitig ist es super bedauerlich, dass Mainz 05 jetzt zweimal schon relativ nah beieinander sich auf eine Art den Regeln des Geschäfts unterworfen hat, wie man es eigentlich von Mainz 05 nicht gewohnt war in der Neuzeit, sage ich mal, in der Bundesliga-Zeit. Da kommen wir vielleicht auch später noch mal so ein bisschen zur Rolle von Christian Heidel. Was jetzt diese Timeline angeht, es ist in einigen Medien in den letzten Tagen teilweise auch sehr harsch kritisiert worden, dass man eben von Sonntagabend bis Mittwochnachmittag gebraucht hat, um eine Entscheidung zu kommunizieren. Und Christian Heidel ist da sehr emotional dagegen gegangen heute, indem er gesagt hat, was die Leute sich eigentlich irgendwie erwarten. Wenn man in einer festen Überzeugung zusammenarbeitet, dann kann es halt eben auch mal einen Moment brauchen, bis man so eine Entscheidung trifft. Und ich finde, ehrlich gesagt, das kann ich jetzt natürlich ausgeruht am Donnerstagnachmittag sagen, die Wahrheit liegt tatsächlich in der Mitte. Also ich habe zum einen schon drüber nachgedacht, wie krass das eigentlich ist, dass wir uns angewöhnt haben, dass Sportjournalismus so funktioniert, dass in so einer Phase Menschen, die diesen Job ausüben, wirklich gezwungen sind, um so ein Trainingsgelände und so ein Stadion rumzulungern und irgendwie abzuwarten, was passiert. Und dann natürlich auch, was brauchen, was sie verwerten können. Und wer kann das dann sagen, wenn ein Spieler da vorbeikommt und den Journalisten, und man kennt sich ja dann auch irgendwie, zuruft, na, wisst ihr schon was? Und dann wird es interpretiert als, nicht mal die Spieler wissen, was passiert. Ja, aber letztlich, wenn man in einem Entscheidungsprozess drin ist, dann kann ja auch noch niemand wissen, was passiert. Und was ist dann daran aber falsch? So, also dass man sich Zeit nimmt für eine Entscheidung und wenn das so ist, wie Christian Heidel das heute beschrieben hat, dass man sich wirklich mehrfach zusammengesetzt hat, erst am Montag und dann so verblieben ist, dass man natürlich eigentlich gerne weitermachen würde zusammen, aber dass man gleichzeitig auch die Brisanz der Lage erkennt und dass man dann sagt, okay, wir schlafen noch eine Nacht drüber, was soll daran verkehrt sein? Was ich aber schon ein Problem finde, Christian Heidel ist lange genug dabei, um zu wissen, wie die Medien funktionieren und der weiß auch, wenn dann eben 3 Tage lang nichts passiert, dann wird da irgendwas reingelesen und ich finde, man kann eine Zwischenmeldung geben, ohne ein inhaltliches Update zu geben, weil die Wirkung nach außen ist ja, und das ist nachvollziehbar, finde ich, die suchen jetzt händeringend jemanden, den sie als Nachfolger präsentieren können und offensichtlich dauert das irgendwie ein bisschen länger und solange sie den gefunden haben, gibt man noch nicht offiziell bekannt, dass man sich von Henriksen trennen wird. Das war, glaube ich, relativ eindeutig die Wahrnehmung und die kann man ja brechen, indem man tatsächlich einfach sich zwischendurch mal meldet, sei es am Montagabend oder am Dienstagvormittag und sagt, das ist für uns keine einfache Situation. Der Markt hat gewisse Regeln oder das Geschäft hat gewisse Regeln. Gleichzeitig gibt es einen Mainzer Weg und manchmal brauchen Entscheidungen etwas länger. Da kann man dann sagen, das ist irgendwie Blabla oder Worthülse oder weiß ich nicht was. Aber ich glaube tatsächlich, die Entscheidung von Sonntagabend, wo ja Nico Bungert schon sehr weit die Tür aufgemacht hat zu einer Trainerentlassung und dann bis Mittwochnachmittag komplett zu schweigen, das ist innerhalb dessen, wie dieses Geschäft funktioniert, schwierig. Ich verstehe total abschließend nochmal, dass man keine Wasserstandsmeldung abgibt, aber sich zwischendurch mal zu Wort zu melden auf eine der vielen Nachfragen und zu sagen, Leute, wir sind Mainz 05, wir versuchen Dinge anders zu machen und dazu gehört auch gerade, dass wir einen Moment länger brauchen, um zu einer guten hintergründigen Entscheidung zu kommen. Das, finde ich, hätte man zwischendurch vielleicht mal machen können. Da hätte man sich die eine oder andere Schlagzeile, die dann halt eben entstanden ist, vielleicht genommen.
Und vielleicht sich auch selbst vor eigenen Emotionen dann bewahrt. Also Christian Heidel war in der heutigen, also wir nehmen am Donnerstag, den 4. Dezember auf Pressekonferenz, sehr emotional, als er genau auf solche Berichte reagiert hat. Bevor wir mal zur inhaltlichen Bewertung dessen kommen, was er da gesagt hat, die Konstellation der Pressekonferenz fand ich interessant. Wir hatten auf der einen Seite Christian Heidel, wir hatten Benny Hofmann, der jetzt interimsweise voraussichtlich für ein Spiel an der Seitenlinie stehen wird. Nico Bungert aber, den du gerade angesprochen hast, den haben wir da nicht gesehen. Findest du das erwähnenswert?
Lustigerweise, ich habe gerade für Sport1 auch eine Analyse des Tages heute geschrieben und das ist genau ein Punkt darin. Also ich finde das durchaus erwähnenswert, weil also natürlich ist Christian Heidel ja nach wie vor als Sportvorstand eine Station über Bungert. Gleichzeitig ist es ja aber schon so, ja, dass also auch in der Zeit, in der Martin Schmidt in dieser Rolle war, dann die großen Entscheidungen immer weiter von Christian Heidel und auch ausschließlich von Christian Heidel verkündet werden, was so ein bisschen nach außen natürlich die Wahrnehmung anstößt, dass am Ende auch Christian Heidel nach wie vor derjenige ist, der die großen Entscheidungen trifft. Und wenn man möchte, dass Nico Bungert in der Außenwahrnehmung noch stärker eine Rolle spielt, und das muss man eigentlich wollen, weil Christian Heidel wird voraussichtlich nicht noch 20 Jahre in diesem Verein sein und irgendwann wird mutmaßlich eben Nico Bungert mal seinen Platz einnehmen. Oder vielleicht auch nicht, aber also diese Mutmaßung hätte ich jetzt zumindest mal. Und man hat da jemanden aus dem Verein, den man versucht, in diese Rolle reinzubringen. Und ich finde aber, also da wäre auch Platz gewesen für noch eine Person auf dem Podium. Und man hätte sich vielleicht einen Gefallen getan damit, wenn man Nico Bungert mit dazu gesetzt hätte tatsächlich. Mhm. Ich muss aber einmal eine ganz andere Sache sagen. Als eine Person mit einem Doppel-F in meinem Namen, auf das ich sehr großen Wert lege. Der Vereinsvorsitzende von Mainz 05 heißt Stefan Hofmann mit einem F. Und Benny heißt tatsächlich Benjamin Hoffmann. Das wird durch die Bank von allen permanent genau andersrum gemacht. Ich weiß nicht warum, aber es ist Stefan Hofmann und Benjamin Hoffmann. Also der schreibt sich tatsächlich mit einem Doppel-F.
Ja, ich kann dir sagen, das kommt wahrscheinlich aus dem Süddeutschen, also zumindest ich kenne Hoffmanns, die mit nur einem F geschrieben werden. Aber das sind jetzt wirklich Details, die nicht wichtig sind. Aber was ich interessant fand an dieser Pressekonferenz, eben neben der Konstellation war, dass, also es wurden sehr viele Böcke umgestoßen von Christian Heidel, beziehungsweise sie wurden nicht umgestoßen in der Vergangenheit von Mainz 05. Er hangelte sich quasi von einem, wir hatten gehofft, da stoßen wir den Bock um, zum nächsten, wir hatten gehofft, das stoßen wir den Bock um. Und dann kam er eben zu der ganzen Genese der letztlichen Trennung mit eben einem Gespräch am Montag, dann eben Gesprächen am Dienstag und auch tatsächlich schon Gesprächen mit anderen Trainern in Absprache, wohl mit Bo Henriksen, so sagt es Christian Heidel, und dann der einvernehmlichen Trennung am Mittwoch. Und summa summarum, alles, was der Christian Heidel gesagt hat, auch noch viel zu seiner persönlichen Beziehung zu Bo Henriksen, das klang so, als ob es wirklich das Allerschlimmste für ihn war, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Warum hat er denn dann diese Entscheidung getroffen? Glaubst du, es war so zwangsläufig, jetzt Bo Henriksen zu entlassen, wie es Christian Heidel letztlich erschienen sein muss?
Ehrlicherweise ja. Mhm. Also, ich habe ja lange drüber nachgedacht, ob ich die Frage mal stelle, die sich mir damals schon bei Bo Svensson gestellt hat, nämlich wenn man doch so überzeugt von jemandem ist, warum kann man sich nicht eine Pause verordnen? Also warum funktioniert dieses Geschäft so, wenn ich doch eigentlich sage, ich habe einen Trainer, von dem ich inhaltlich komplett überzeugt bin, und das wurde ja heute nochmal betont, dass man das nach wie vor ist. Und gleichzeitig sehe ich, dieses Team braucht mal einen neuen Impuls. Warum funktioniert das Fußballgeschäft so, dass man sich dann immer trennen muss? Ich glaube, ich habe das tatsächlich damals in der Sendung, die wir gemacht haben, nach dem Aus von Bo Svensson hier sogar auch angesprochen. Also ja. Warum kann man dann nicht sagen, wir lassen jemanden die 5 Spiele bis Weihnachten machen und dann kommt Henriksen zurück? Und natürlich ist es richtig, wenn Christian Heidel dann sagt, also weil das war seine Antwort auf die Frage, was macht man denn dann, wenn Benny Hoffmann beispielsweise das jetzt wäre? Der macht jetzt die 5 Spiele bis Weihnachten. Michael Schönwalz, der einer der beiden Direktoren ist, zusammen mit Nico Bungert im sportlichen Bereich, übernimmt in der Zeit die U23, so wie er es jetzt für das kommende Spiel am Wochenende macht. Und im Januar kommt ein ausgeruhter Bo Henriksen zurück. Aber warum denn nicht, auch wenn man die 5 Spiele gewonnen hat? Also was spricht dagegen? Weil man würde ja, wenn man das so vereinbart, Benny Hoffmann nichts wegnehmen. Und gleichzeitig, wenn Henriksen, ich weiß, das ist ein Gedankenspiel, aber wenn Henriksen zurückkäme im Januar, gibt es dann auch wieder 2 Möglichkeiten. Entweder es funktioniert wieder, weil der Mannschaft dieser neue Impuls geholfen hat und weil Henriksen sich aus diesem Zirkus mal rausziehen und irgendwie einen klaren Kopf oder einen freien Kopf bekommen konnte. Und dann ist super. Oder es funktioniert dauerhaft nicht. Und dann kann man sich trennen und weiß aber schon, dass es mit Hoffmann funktioniert.
Hm.
So, und wenn es mit Hoffmann in den 5 Spielen nicht funktioniert, kann es aber sein, dass dann der Impuls zurück zu Henriksen wieder funktioniert. Jetzt gerade haben die sich wirklich in eine Ecke manövriert, aus meiner Sicht, weil von Bo Henriksen nichts mehr kam. Also ich fand die Pressekonferenzen, ich schaue die Pressekonferenzen, das ist das, was ich immer dazu sage, weil mich Kollegen dann auch scherzhaft fragen, wo warst du denn zuletzt? Ich schaue die Pressekonferenzen prinzipiell auf YouTube, weil für so eine Spieltagspressekonferenz mich hin und zurück jeweils 40 Minuten ins Auto zu setzen, also da sehe ich den Sinn nicht, ehrlicherweise, so wie Spieltagspressekonferenzen ablaufen. Aber es gab keine Pressekonferenz in der Ära Bo Henriksen, die ich nicht gesehen habe. Und wenn du dir die Entwicklung angeschaut hast in den letzten Wochen, also das war, das eigentlich konntest du es dir nicht mehr angucken, weil das, was er gesagt hat, hat ja nicht nur nicht mehr gepasst zu dem, was auf dem Platz passiert ist, sondern es hat ja auch zu seiner ganzen Haltung in diesen PKs und zu seiner ganzen Ausstrahlung nicht mehr gepasst. Mhm. Er hat einfach immer wieder das wiederholt, was irgendwann mal funktioniert hat, in der Hoffnung, es würde wieder funktionieren. Und so ähnlich ist es ja auch auf dem Platz gewesen. Und von daher gesehen kann man ja nur mutmaßen, dass es auch so gewesen sein muss in seinem Auftreten vor der Mannschaft. Und also zu versuchen, durch eine permanente Wiederholung von Dingen, die irgendwann mal funktioniert haben, den Bock, wie du es gerade gesagt hast und wie es heute in der PK mehrfach gesagt wurde, wieder umzustoßen, wie soll das gehen? Und dieses Freiburg-Spiel, das war ja dann auch sowas total Verzweifeltes. Also während er die ganze Zeit eigentlich in der Bundesliga relativ wenige Wechsel vorgenommen hat, die nicht irgendwie durch Sperren und so weiter erzwungen waren, hat er dann ja plötzlich also fast die komplette Startelf gewechselt und damit natürlich auch alle total überfordert. Also das war dann das andere Extrem. Von daher gesehen, ich glaube schon, dass zum jetzigen Zeitpunkt man sich in eine Situation manövriert hatte, wo die Trennung unvermeidlich war. Ich glaube aber, dass es vermeidbar gewesen wäre, sich in diese Situation zu manövrieren. Und das ist das, was dann eigentlich schade ist, wenn man sagt, wir waren überzeugt davon, das ist der richtige Mann für eine Zukunft bei und mit Mainz 05.
Und da kommen wir, glaube ich, zu einem Bereich, den wir bisher noch nicht besprechen konnten und der auch interessanterweise in der Pressekonferenz kaum eine Rolle gespielt hat, nämlich die Mittel, die Bo Henriksen zur Verfügung standen. Also wir haben gesehen, mit welchen Spielern er Mainz 05 auf Rang 6 geführt hat. Da war vor allem Jonathan Burkhardt wichtig, natürlich auch Nadim Amiri, haben wir ja alles auch besprochen. Und wir konnten sehen, wer im Sommer geholt wurde und wer vielleicht auch nicht geholt wurde. Würdest du denn sagen, das müsste jetzt dann in der Nachbetrachtung, wenn man jetzt mal dann, wenn der Staub sich gelegt hat, der neue Trainer da ist, dass man da auch mal kritischer mit sich ins Gericht gehen müsste? Findest du, dass auch hier es einen Punkt gibt, wo man sagen kann, das wäre vermeidbar gewesen, einfach, dass der Kader nicht gut genug zusammengestellt war für diese Mehrfachbelastung?
Möchtest du etwa über die Transferpolitik von Christian Heidel sprechen? Also Spaß beiseite, weil was ich total interessant finde, du hast jetzt gerade gesagt, das ist nicht angesprochen worden in der PK. Es gab eine Frage in der PK, die wiederholt werden musste, weil sie beim ersten Mal so, also man könnte sagen übergangen, vielleicht wurde sie auch irgendwie nicht so gehört. Der Timo Müller vom Kicker hat nachgefragt, aber woran lag es denn jetzt so? Und dann wurde nochmal nach der Transferpolitik gefragt und das war auch der Punkt, wo Heidel dann so ins Haha-Lustige gegangen ist und gesagt hat, wir kaufen einen komplett neuen Kader in der Winterpause. Also das hat man dann plötzlich gar nicht so seriös besprochen eigentlich. Und was ich ja schon total interessant finde, überleg doch mal, Max, wie diese Pressekonferenzen mittlerweile losgehen. Da waren heute, ich habe es gezählt, weil ich wissen wollte, wie viele Frauen es tatsächlich waren, da waren heute minus der Leute auf dem Podium 29 Personen in diesem Raum. Also Journalistinnen und Journalisten, dann natürlich viele Leute von den Vereinsmedien und eben auch Fotografen. 2 Frauen. Waren's, um das auch mal noch gesagt zu haben. Und dann wird aber nicht die PK eröffnet und die MedienvertreterInnen stellen direkt Fragen, sondern das läuft ja mittlerweile so, dass die ersten Fragen tatsächlich von den Vereinsmedienleuten kommen. Also in dem Fall Silke Banik, die dann die ersten Fragen an Christian Heidel stellt und dann auch die ersten Fragen an Benny Hoffmann. Und erst dann. Aber das heißt, den Ton setzt ja erstmal der Verein. Das finde ich eigentlich total interessant. In meiner Wahrnehmung ist das also nicht immer so gewesen. Ich könnte das jetzt auch nicht beschwören, aber ich weiß, dass es mir neulich mal bei eben genau so einer PK aufgefallen ist. Weil bei einer normalen Spieltags-PK ist das ja nicht so. Da stellt nicht erst Silke Banik eine Frage, sondern es sind immer nur diese speziellen PKs. Das heißt, der Verein hat schon sehr stark das Ruder in der Hand. So. Natürlich hast du dann auch eine offene Runde und alle können ihre Fragen stellen, aber es ist schon erstmal so ein bisschen so eine Stimmung und irgendwie so der Boden bereitet worden. Und natürlich muss man über die Transferpolitik sprechen, weil Christian Heidel beruft sich ja immer darauf, dass er sagt, eigentlich ist es bis auf einen Spieler derselbe Kader wie letzte Saison, weil eben Jonathan Burkhardt der prominente Abgang ist. Das stimmt ja aber nur in Teilen, weil, was ja auch zur Wahrheit gehört ist, mit demselben Kader wie in der letzten Saison hätte man mutmaßlich jetzt auch Probleme, weil man natürlich durch die Zusatzbelastung mit den Spielen in Europa einen breiteren Kader braucht. Und das ist ja das eigentlich Interessante, weil wenn man sich dann anguckt, wer verpflichtet wurde vor der Saison, wo sind die denn alle?
Genau.
Also wer von denen spielt denn irgendwie eine Rolle? Und dann muss man doch sagen, dass das das eigentliche Problem ist. Also dass die Spieler, die man geholt hat, bisher eben nicht die Verstärkung sind, die man sich von ihnen erhofft hat. Und klar kann man dann immer sagen, naja, Benedikt Hollerbach hat sich halt verletzt gleich am Anfang der Saison und ist dann eine Weile ausgefallen. Aber das ist ja nicht die einzige Problematik. Dann hat man eben auch die Geschichte mit Nelson Weiper, mit dem man zu Beginn der Saison dieses Hickhack hatte, dass der Spieler mutmaßlich plötzlich irgendwie wohl angeleitet von einem Berater den Verein verlassen wollte, weil man ihm nicht die Einsatzzeiten garantiert hat, die er gerne gehabt hätte. Da hat der Verein dann öffentlich einen Druck gemacht und dann gab es plötzlich eine Vertragsunterschrift und man hat das ganz groß gefeiert. Und das hätte ja auch eine totale Happy-End-Geschichte werden können, nur hat es seitdem halt sehr offensichtlich zwischen Nelson Weiper und dem Trainer nicht so richtig funktioniert, weil der Trainer hat, obwohl man weiß, dass das ein sehr sensibler Typ ist, also der Nelson Weiper und ja auch noch ein total junger, ihn halt mehrfach öffentlich angezählt, wo die Frage ist, wie sinnvoll ist das gerade bei so einem jungen Spieler, wenn ich doch eigentlich hoffe, dass der irgendwie was beitragen kann. Also das sind alles so Punkte, wo man sagen muss, ja, Bo Henriksen hat jetzt am Ende den Schlüssel nicht mehr gefunden, den es gebraucht hätte, um den Erfolg zurückzubringen oder um zumindest mal den Absturz irgendwie zu verlangsamen oder zu beenden. Aber natürlich spielen da auch ganz andere Sachen mit rein. Also beispielsweise ganz wesentlich die Transferpolitik. Denn dieser Kader war für die Mehrfachbelastung, und da muss man ja sagen, man kann eigentlich nur froh sein, dass man im Pokal ausgeschieden ist, sonst hätte man nämlich unter der Woche auch noch ein Pokalspiel gehabt. Aber der Kader ist für diese Mehrfachbelastung nicht stark genug besetzt in der Breite. Und also, ich meine, die Verpflichtung von Benedikt Hollerbach, da habe ich aus verschiedenen Gründen Fragezeichen zu, aber also man hätte ganz sicher vorne eine stärkere Kraft noch gebraucht und natürlich auch in der Innenverteidigung. Also erinnere mich mit Wehmut an Moritz Jens, ehrlich gesagt, der eine Riesenrolle gespielt hat letzte Saison. Das sind sicherlich zwei Baustellen. Und ich finde es dann auch, also ich finde es total verständlich, wenn Christian Heidel sagt, ich kann jetzt zum Kader nichts sagen, weil ich ja auch erstmal mit einem neuen Trainer sprechen möchte, was der sich jetzt so vorstellt. Aber es gibt ja auch sehr offensichtliche Baustellen. Also zu sagen, ja, wir haben das vielleicht ein Stück weit unterschätzt. Sie haben ja bei der Mitgliederversammlung sehr gute Finanzzahlen vorgelegt. Da hätte man also sicherlich an diesen zwei neuralgischen Punkten eben was machen müssen. Das kann man ja durchaus auch mal zugeben, ohne jetzt irgendwie seine Witzchen zu machen. Ich glaube aber, und das ist was, worüber ich viel nachgedacht habe, auch so schon damals bei der Trennung von Bo Svensson und jetzt wieder. Christian Heidel hat für mein Empfinden oder in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren, wenn es so drum ging, dass Mainz 05 ja schon häufig in der ersten Liga im Abstiegskampf auch war, immer so drauf verwiesen, dass in der Neuzeit quasi ja etliche Abstiegskämpfe in seiner Abwesenheit stattgefunden haben. Also während er auf Schalke 04 gewirkt hat. Und dass er bei Mainz 05 in der ersten Liga ja für eine absolute Kontinuität stand auf dem Trainerposten und man auch gar nicht so oft eben in diese Abstiegsnöte gekommen ist. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Also er hat da nie gesagt, das lag an Ruven Schröder, aber er hat schon immer gesagt, das ist passiert, da war ich nicht da. Also da hatte ich nicht die Verantwortung. Und jetzt ist es aber schon so, er ist im Dezember 2020 zurückgekommen. Er hat damals bei Bo Svensson gesagt, sie wollen gemeinsam eine Ära prägen. Das soll eine ganz lange, erfolgreiche Zusammenarbeit werden. Das hat dann nicht funktioniert. Er hat dann bei Bo Henriksen auch sehr schnell gesagt, man möchte lange und gut zusammenarbeiten. Man hat vorzeitig auch mit Bo Henriksen den Vertrag verlängert, um zu betonen, das ist was, woran wir total glauben. Also weil natürlich wird kein Trainer engagiert mit der Idee, ihn nach anderthalb Saisons wieder zu entlassen. Aber wenn man das so sehr betont, immer mit dem, wir sind ein Trainerverein und wir wollen eine gemeinsame Ära und so weiter, dann muss man sagen, das ist jetzt zweimal nicht aufgegangen, obwohl es ja Phasen gab mit beiden Trainern, wo es durchaus so aussah, als würde es eben funktionieren. Und dann muss man schon ein bisschen tiefer gucken bei der Frage, warum hat es dann jetzt nicht funktioniert? Und dann finde ich, kommt man auf ähnliche Antworten, ehrlich gesagt. Und also was abseits des Trainers dazu geführt hat. Und einen Satz noch, dann beende ich den Monolog. Es ist oft so, auch wiederum meine Wahrnehmung, dass man dann so sagt, naja, aber Bo Svensson war ja dann am Ende immer so total muffig und da lag ja dann auch ganz viel so an dieser Muffigkeit vom Trainer und dass Bo Henriksen so dieses mit dem, wie er die Leute angezündet hat, hatte. Das stimmt schon. Bo Svensson hatte am Ende nach außen permanent schlechte Laune. Ich komme da aber immer wieder zu dem Punkt, dass Svensson auch viel schneller in der Fanliebe abgeschmiert ist, als das nachvollziehbar war, dadurch, dass die Erfolge unter ihm vor leeren Stadien stattgefunden haben, weil sie eben in der Corona-Phase noch waren. Also seine ganz großen Erfolge hat man nur am Fernseher erlebt und jeder, der ins Stadion geht, weiß, das lässt sich nicht vergleichen, das stanzt sich auch anders emotional ein. Und bei Bo Henriksen hat das Anzünden am Ende ja auch nicht mehr funktioniert. Was aber jetzt tatsächlich ein Unterschied ist, Bo Henriksen hat, und da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, meiner Meinung nach übrigens gemeinsam mit Benjamin Hoffmann, Bo Henriksen hat einen sehr großen Anteil daran, dass der Fanzuspruch und die Verbindung zwischen der Stadt und dem Verein absolut eine gute Entwicklung genommen hat. Ich habe lustigerweise aus Gründen eine Abneigung gegen das Wort positiv seit anderthalb Jahren. eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Und das ist was, wo man jetzt gucken muss, dass einem das nicht wegbricht. Weil ich habe es nicht immer verstanden, aber ich habe es mit einer großen Faszination beobachtet. Der hat die Fans echt mitgenommen. Und viele Fans waren auch total dafür zu haben, wie der in die Kurve geflitzt ist, wie der, also was der für eine Energie reingebracht hat, wie der gehüpft und gesprungen und irgendwie die Leute angefeuert hat. Das hat gezündet. Also da hat was funktioniert. Und das, was da funktioniert hat, und Mainz 05 hat die besten ZuschauerInnenzahlen seit also zig Jahren, ich glaube, abgesehen von der ersten Saison im neuen Stadion. Und da wird was wegbrechen. Da muss man gucken, wie man das aufgefangen bekommt.
Und ich finde es eben so interessant, wenn man sich anguckt, die Neuverpflichtung. Ich nenne die Namen und dann kann die Hörerinnen und Hörer können sich einfach überlegen, wie oft habt ihr diesen Namen schon gehört? Dann wisst ihr so grob, wie das so lief bisher mit den Neuverpflichtungen. Benedikt Hollerbach, ja, haben wir gehört. William Boving, Casey Boss, Sota Kawasaki, Konstantin Schopp. Und jetzt ist ja die Frage, letztlich muss ja die Frage beantwortet werden, wie schätzt Mainz 05, in dem Fall dann Nico Bungert und Christian Heidel, wobei so wenig von Nico Bungert die Rede war, dass ich fast sagen würde, eher Christian Heidel, wie schätzen Sie Bo Henriksen ein? Und da gibt es ja zwei mögliche Antworten. Die eine Antwort ist, er ist ein sehr, sehr guter Trainer, der wunderbar zu Mainz 05 passt. Das ist das, was Christian Heidel die ganze Zeit gesagt hat.
Bis heute.
Oder er ist ein Trainer, der sicherlich nicht schlecht ist, der aber vielleicht ein bisschen besser weggekommen ist durch die Ergebnisse und durch gewisse Eigendynamiken, die die letzte Saison vor allem dann entwickelt hat. Und man ist von seiner Arbeit oder von seinem Verhältnis zum Team nicht so wirklich überzeugt. Und ich finde das so interessant, dass letztlich Christian Heidel nicht müde geworden ist zu betonen, wie toll Bo Henriksen ist und wie super das mit ihm war. Und letztlich,
Männerfreundschaft.
Ja, genau. Er würde fast sagen, es ist mehr als einfach nur eine Bekanntschaft. Gleichzeitig haben wir auch nicht den Eindruck, zumindest bisher, muss man natürlich vorsichtig behandeln, aber bisher hat man auch nicht den Eindruck, dass da irgendwas zwischen Spielern und Trainerteam vorgefallen wäre. Und warum muss man das dennoch dann tun, zu entlassen? Also Christian Heidel hat dann davon gesprochen, so ist eben dann das Geschäft. Und da würde ich aber dann doch die Frage stellen, gerade wenn wir sehen, ey, es hat mit den Neuverpflichtungen überhaupt nicht funktioniert. Der Kader ist nicht gut ausgelegt für diese Mehrfachbelastung. Plus, wir haben Verletzungen, die mit reinkommen. Cassie fehlt diesem Team wahnsinnig. Ja. Jetzt am Schluss auch noch Robin Zentner. Das ist jetzt sehr kurzfristig, aber kommt mit rein. Plus, ehemalige Stützen der letzten Saison, Sano zum Beispiel, Amiri sicherlich auch. Viper aus unterschiedlichen Gründen, hast du ja schon erwähnt, sind auch nicht auf dem Niveau der Vorsaison. Also so ganz verstehe ich es ehrlich gesagt immer noch nicht. Also entweder man ist nicht überzeugt, dann muss man diesen Schritt gehen, oder Bo Henriksen passt wirklich so gut. Ja, bitte mach.
Deswegen habe ich ja den Punkt, dass ich mir so denke, warum kann man nicht mal andere Wege gehen und sagen, wir lassen jemanden bis Weihnachten einen neuen Impuls setzen. Das Problem ist, dass sie jetzt nicht nachverpflichten können. Sie können jetzt nur an diesem Rädchen drehen, weil sie wissen, sie können es nicht immer so spitz auf Knopf machen wie bei den letzten beiden Malen. Überleg mal, Svensson hat damals im Januar übernommen, Henriksen sogar im Februar. Das war ein Ritt auf der Rasierklinge. Und das werden sie parallel zum europäischen Geschäft nicht hinbekommen. Sie haben jetzt diese 5 Spiele sich dadurch zusätzlich reingeholt. Sie haben diese frühe Entlassung jetzt aus ihrer Sicht alternativlos machen müssen, weil sie jetzt nicht nachverpflichten können. Und jetzt ist der einzige Impuls, den sie setzen können, der auf dem Trainerposten. Das ist der Grund. Es sind diese 5 zusätzlichen Spiele, es sind diese 15 Punkte, die da zu vergeben sind, von denen sie so viele wie möglich brauchen, weil es wird dieses Mal sowieso schon noch schwerer, als es die letzten beiden Male war. Und deswegen war der Trainerposten jetzt das Einzige, was sie gesehen haben.
Aber es sind ja nur 3 in der Liga. Ich würde sagen, Conference League wäre zwar schön, Punkte zu holen, aber nicht so existenziell wie Liga. In der Liga aber ist man zwar Letzter, aber Hinrunde, 2 Punkte Rückstand.
Hinrunde sind es 5 Spiele.
Gladbach, Bayern, St. Pauli und dann ist Winterpause.
Genau, aber die Hinrunde geht ja weiter.
Ach so, ja, genau, aber bis zum Winter hätte ich jetzt gedacht. Ich habe ja nicht bis zum Ende der Winterpause gemeint, aber das verstehe ich eben nicht, weil in der Winterpause dann kannst du ja nachlegen und es sind nur 2 Punkte Rückstand. Und also was ich einfach nur interessant finde, ist, dass es da dieses Auseinandergehen gibt, dass Christian Heidel auf der einen Seite sagt, der beste Trainer, den ich jemals kennengelernt habe, ich überspitze jetzt bewusst, und auf der anderen Seite sagt er...
Ich glaube aber, der beste Typ, ich glaube, ihm tut das wirklich menschlich weh. Das ist, ehrlicherweise habe ich da fast so ein bisschen Watzke Klopp-Vibes, so. Man hat das gemerkt, dass zwischen den beiden da was entstanden ist. Und es hat ihm, deswegen hat er das auch so betont, mit dem es geht da um Menschen und so weiter. Das ist etwas, was Christian Heidel menschlich echt wehgetan hat. Und ich glaube schon auch, dass er sich sehr so mit ihm verknüpft hat. Ich glaube, dass er total davon überzeugt war, dass das langfristig funktionieren würde. Und auch im Kontrast, also ich glaube, er war auch bei Svensson davon überzeugt, aber da war für ihn, glaube ich, das Ende eindeutiger. Und an Henriksen hätte er gerne festgehalten, aber
er hat
das
Angst,
Risiko
klar.
war ihm zu groß. Genau, am
das
Ende war
auch.
Das jetzt schon auch die Befürchtung. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass sie eben im europäischen Geschäft noch mitspielen, da auf jeden Fall eine Rolle spielt. Weil du hast halt diese zusätzlichen Spiele, du hast diese Zusatzbelastung. Und wenn du sagst, du hast die Zeichen der Zeit erkannt, Sie haben ja, also das ist, ich nehme ihm das tatsächlich ab, er hat ja gesagt, sie haben auch sehr lange drüber gesprochen, ob sie dieses Gladbach-Spiel noch miteinander machen wollen. Wäre ja durchaus auch eine Möglichkeit gewesen. Ehrlicherweise, nachdem am Montag die Info kam, es kommt am Montag keine Info, habe ich mir gedacht, ich habe es dir, glaube ich, sogar geschrieben, ich glaube, die werden das Gladbach-Spiel noch zusammen machen. Weil, warum nicht? Ein Spiel mehr oder weniger. Man sagt, man ist von dem gemeinsamen Weg überzeugt. Man sieht auch, dass das gerade schwierig ist, aber man möchte sich dieses Heimspiel zusammen noch nehmen. Und dann bist du ja Freitag als erstes durch und hast dann Zeit. Klar, dann hast du natürlich nächste Woche wieder das europäische Spiel, aber trotzdem, also die Möglichkeit hätte es ja durchaus gegeben. Und ich Also mein Eindruck ist, und das halte ich schon für sehr authentisch bei dem, was Christian Heidel da heute gesagt hat, dass es dann ein Punkt, zu dem sie gemeinsam gekommen sind, dass die Chance zu klein ist, um zu sagen, wir hängen die Woche irgendwie noch dran. Und klar, dann ist natürlich immer die Frage, wer ist da wie im Hintergrund verfügbar, mit wem geht man parallel, also weil das sind ja dann Dinge, die laufen natürlich parallel, also hoffe ich doch, einer redet mit Bo Henriksen, man geht ganz offen miteinander um und sagt, wir müssen natürlich überlegen, machen wir noch zusammen weiter oder nicht. Der andere, also wenn man jetzt mal Heidel und Bunga sieht, sondiert irgendwie den Markt und dann spricht man in unterschiedlichen Konstellationen miteinander.
Ja, also so wie er es gesagt hat, klang es für mich so, als hätte man Montag mit Henriksen gesprochen, dann sich auch darauf geeinigt, okay, wir sondieren mal, wen wir so kriegen könnten und dann hat man am Dienstag losgelegt. Ich meine, ja, wir beide, also ja, du hast mir das geschrieben, denn da hatten wir diese Sendung hier auf Samstag gelegt, auf nach dem Gladbach-Spiel und jetzt haben wir es vorgezogen. Aber das finde ich eben auch so interessant. Also ich will jetzt nicht da jetzt einen Skandal draus machen, aber es ist doch schon spannend, wie diese Trainerentlassungen einen dann verkauft werden. Also auf der einen Seite Bo Henriksen, bester Typ überhaupt und wir wünschen ihm alles Gute und ist ja auch schön, so soll es auch sein. Ich finde das schön. Auf der anderen Seite aber wurde ja auch schon über den neuen Trainer gesprochen, ohne dass sein Name schon gefallen wäre, aber es wird wahrscheinlich rund am Wochenende dann vorgestellt werden und da wurde vor allem betont, jetzt brauchen wir etwas anderes. Und er hat das immer begründet mit, wenn wir jetzt einen Typ holen wie Bo Henriksen, dann kommt er ja nie an den Bo ran und der Arme, dann hat er ja richtige Probleme. Aber andererseits dachte ich mir, widerspricht das dich all dem Lob für Bo Henriksen, dass man jetzt den Eindruck hat, wir brauchen jetzt was komplett anderes und ist denn das überhaupt eine richtige Strategie, wenn wir auch mit einbeziehen, dass ja Bo Henriksen gemeinsam mit Benny Hoffmann auch einen Spielstil bei Mainz 05 etabliert hat, der auch in den Jugendteams so ungefähr gespielt wird. Man hat da leichte Anpassungen vorgenommen, dass das besser zusammenpasst, Profiteam, Jugendteams. Also das ist doch jetzt auch so ein zwar verständlich und verargumentierbares Hin und Her in der Strategie, aber meinst du, das ist zielführend?
Aber es geht da nicht um die Strategie, es geht um die Persönlichkeit. Okay. Ich glaube, das, was er da ganz klar gemeint hat, war, Bo Henriksen ist ja schon ein Typ und auch wirklich also ein ungewöhnlicher Typ in diesem Geschäft. Also ich habe noch niemanden erlebt, der genau auf die Art irgendwie getickt hat. Und zu sagen, man kann jetzt typmäßig nicht jemanden holen, der ihm ähnelt. Weil das würde halt immer wie so ein billiger Abklatsch wirken. Da hätte der Spieler, da hätte der Trainer dann halt verloren. Und das ist, glaube ich, richtig. Inhaltlich, glaube ich, müssen sie schon jemanden suchen, der da irgendwie nah dran ist. Ich würde aber gerne zu dem Thema Typ noch einen Nachsatz bringen. Mhm. Ich glaube nämlich, so wie Henriksen als Typ wirkt, ist gar nicht so aufgefallen, dass er letztlich auch schon in so einer Negativspirale drin war, weil er immer noch auf so eine positive Art spricht und immer noch von Spaß und von Power und von angstfrei und so weiter und so weiter. Ich glaube aber letztlich, gerade diese Karten, die ja zum einen die Trainerbank sehr stark kassiert hat, die aber zum anderen einfach auch bei den Spielern ein Riesenproblem waren, waren schon ein Ausdruck dessen, dass diese Negativität sich bei denen eben durchaus eingeschlichen hat. Nur war sie halt nicht so offensichtlich wie bei Grumpy Svensson, aber sie war halt eigentlich schon da. Und es ist immer ein bisschen blöd natürlich, Einzelne so rauszudeuten, aber andererseits ist es ja auf eine wirklich also krasse Art, finde ich, nach wie vor mit Nelson Weiper passiert. Ich habe ehrlicherweise diese Saison meine Probleme mit der Rolle von Nadiem Amiri. Und ich habe das Gefühl, dass das nur eine Beobachtung, aber mein Eindruck ist, dass der ein bisschen abgehoben hat nach den Berufungen ins DFB-Team. Und das wäre auch nicht das erste Mal, dass das bei Mainz 05 passiert. Lustigerweise ein Spieler, bei dem ich das total intensiv erinnere, ist Louis Holtby, der ja damals in seiner Mainzer Zeit in die Nationalelf berufen wurde und danach auf so einem Hype-Train irgendwie unterwegs war, wo man sich so dachte, Junge, aber also hier geht's halt immer noch um andere Sachen. Und diese total unnötige fünfte gelbe Karte, die der sich geholt hat, so dass er dann bei dem Freiburg-Spiel eben nicht dabei sein konnte. Und natürlich muss man immer aufpassen, dass man diese Social-Media-Auftritte von den Spielern dann nicht überbewertet, aber dass man halt dann, weil man nicht mitfährt nach Freiburg irgendwie samstags abends ein Foto von sich irgendwie im feinen Zwirn auf Insta postet und irgendwie Off-Time dazu schreibt. Also ich meine, der hatte ja nicht frei, weil spielfrei war, sondern weil er halt sein Team darum gebracht hat, es unterstützen zu können in Freiburg. Boah, also ich finde sowas schon schwierig. Und das ist auch so ein Punkt, glaube ich, den du mit einer Trainerentlassung halt erreichst. Und den Christian Heidel auch sehr betont hat heute, die Spieler haben den Ernst der Lage begriffen. Und dann würden du und ich vielleicht sagen, als BeobachterIn, Alter, wie kann das sein, dass sie den Ernst der Lage nicht also schon vor 3 Wochen oder auch vor 5 Wochen begriffen haben? Ja, also was brauchst denn irgendwie dazu? Aber das ist dann, glaube ich, was, wo genau dieser bescheuerte Satz, das sind die Regeln des Geschäfts, halt tatsächlich eine Wirkung entfaltet. Eine Trainerentlassung ist ein Punkt, an dem die Spieler kapieren, fuck, jetzt sind wir in der Verantwortung, wir haben es verkackt. Stefan Bell hat das nach dem Spiel in Freiburg ja auch gesagt, sie haben das Trainerteam im Stich gelassen. Mhm. Und das haben sie halt auch mit diesem Auftritt.
Und gehört dazu auch, wenn wir jetzt eh schon bei der Spielerseite sind, also du hast die vielen Karten schon angesprochen, dazu gehören natürlich auch viele Platzverweise, 5 waren es in der Liga in der bisherigen Saison bisher, gehört dazu dann auch, dass Leistungsträger nicht an ihre Leistung kommen und aber auch gar nicht immer mit dabei sind. Also ich habe jetzt schon vorhin Sanu und Amiri zum Beispiel als Beispiele genannt. Cassie natürlich verletzt, fehlt extrem. Aber zum Beispiel diese ständigen Sperren von Paul Nebel, von Dominik Kohr. Ohne da jetzt ins Detail zu gehen bei jeder einzelnen Karte, weil da kann man natürlich zum Teil drüber diskutieren. Aber irgendwo hört es dann auch auf, ob man da wirklich, also muss ich da jetzt wirklich über den 5. Platzverweis von Dominik Kohr, muss ich da noch drüber diskutieren oder nicht? Kommt das auch noch mit dazu, dass ich vielleicht auch innerhalb des Teams gar nicht so ein fester Kern bilden konnte, der jetzt zumindest in den Bundesligaspielen immer spielt und dann vielleicht sowas wie verhindert, wie, also ich habe kurz überlegt, bei welchem Spiel hätte es den Spielern vielleicht auffallen können, wie groß die Bredouille ist und da lande ich beim Auswärtsspiel beim HSV das 0-4. Das war natürlich übel in allen Belangen.
Über aber dieses welche Spiel Rolle möchte ich gar nicht reden.
Nee, wir müssen auch auf das Spiel gar nicht eingehen. Müssen wir wirklich nicht. Aber spielt das vielleicht auch noch eine Rolle? Also, weil wir haben jetzt schon ein paar namentlich genannt, aber es sind ja noch mehr Spieler, die immer wieder sich selbst rausgenommen haben aus diesem Spiel, aus diesem Team.
Also, ich glaube, dass das mit den Karten auf jeden Fall ein Teil des Problems dieser Saison ist, weil also vielleicht liegt das auch irgendwie so an seiner speziellen Rolle. Ich habe immer so ein bisschen das Bedürfnis, Paul Nebel da raus zu verargumentieren, weil der ja tatsächlich also 3 Platzverweise im Jahr 25 hatte. Aber weil sowohl diese gelb-rote Karte damals, ich glaube, da hat der DFB sogar hinterher gesagt, dass die nicht gerechtfertigt war, und die Karte, die er jetzt bekommen hat, in Freiburg, also da konnten auch die Kommentatoren überhaupt nicht glauben, was passiert, und so ging es, glaube ich, vielen. Mhm. Trotzdem stimmt da dann ja irgendwie was nicht. Also ich finde tatsächlich, das fängt auf der Trainerbank an, dass eben sowohl Bo Henriksen als auch, überleg mal, Stefan Kunert, der Torwarttrainer, hat in zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen eine gelbe Karte gesehen. Also das ist ja irgendwie wild. Und natürlich gibt's dann auch immer die Argumentation mit, dann ne, haben die Schiris dann bestimmte Leute auch schon auf dem Kieker. Und das ist sicherlich auch nicht falsch, dass es da so ein Bias gibt. Aber dann darfst du halt noch weniger den Anlass liefern. Und ich glaube, eine Problematik liegt da tatsächlich auch in der Kommunikation. Also, dass man immer gesagt hat, wenn man so emotional ist, wie das in Mainz 05 gebraucht wird, dann gehört sowas irgendwo dazu. Aber es gehört halt irgendwo dann auch nicht mehr dazu, wenn du dich damit halt so schwächst. Also wenn der Trainer Spiele verpasst wegen der gelben Karten und wenn die Spieler immer wieder Spiele verpassen, das ist einfach ein Problem und damit musst du dann anders umgehen. Und mein Eindruck war nie, dass sie intern damit anders umgehen als extern, sondern mein Eindruck war, dass das eine Überzeugung ist, wenn sie sagen, wir sind halt ein Verein, der sehr stark von Emotionalität lebt und dann gehört es dazu. Aber du hast dann natürlich die Situation, wie du ja gerade richtigerweise gesagt hast, dass Spieler auch immer wieder Spiele verpassen, in denen ihnen vielleicht das ganze Ausmaß der Misere ansonsten bewusst geworden wäre. Aber das wird's dir vielleicht auf dem Sofa nicht. Dann denkst du halt, beim nächsten Mal bin ich wieder dabei und dann läuft's auch wieder besser. Also ich finde, dass man dieses Thema mit den Karten auf jeden Fall als Problemfeld mit adressieren muss. Wenn man irgendwie überlegt, wie sind wir da gelandet, wo wir gelandet sind. Und ich hoffe, dass sie das intern auch machen. Ich glaube zwar nicht daran, aber naja.
Ja, wer weiß. Also ist natürlich jetzt eine Interpretation nur, aber man könnte auch sagen, vielleicht hat der Spielstil, den Bo Henriksen möchte und auch die Art und Weise, wie er spielen möchte, das vielleicht auch unterstützt. Also ich würde Mainz 05 jetzt nicht als eine kalkuliert spielende Mannschaft beschreiben, die tief in der Struktur bleibt, sondern es geht eben um Power, es geht um Action und da kommst du eben manchmal auch zu spät und vielleicht kommst du gerade dann zu spät, wenn du unter der Woche ein Spiel hattest und nicht nochmal einen Regenerationstag mehr und wenn du schon in Zugzwang bist, weil es war ja von Beginn an in der Liga schon problematisch, es lief ja nur international von Beginn an okay für Mainz 05. Was uns so ein bisschen zu der Frage bringt, was Mainz 05 jetzt braucht. Wir wissen schon, der neue Trainer, er wird anders sein als Bo Henriksen. Wir haben da schon über die Außendarstellung gesprochen. Ich weiß nicht, ob du spekulieren willst, wer kommt. Wir wissen es natürlich in ein paar Tagen auch schon, zum Glück. Aber was würdest du jetzt sagen aus deiner Sicht als Beobachterin? Was braucht denn dieses Team jetzt und der Verein?
Also spekulieren will ich gar nicht. Was ich aber gerne sagen würde, ist, ich finde es total bedauerlich, dass man sich direkt darauf festgelegt hat, Benjamin Hoffmann nur das eine Spiel machen zu lassen.
Ja, das war interessant, ja. Mhm.
Also die Pressemeldung ist ja so früh rausgegangen, das hat er selber ja in der PK heute auch aufgelöst, dass noch gar nicht klar war, ob er überhaupt das Spiel betreuen würde am Freitag oder ob er jetzt nur mal am Mittwoch das Training macht. Das heißt, man hatte also womöglich dann schon die Hoffnung, dass man es ein bisschen früher ja bekannt geben könnte. Aber womöglich sagt dann auch die Person, mit der sie jetzt im Gespräch sind, nee, danke, ich muss mich da am Freitag nicht schon hinstellen, wenn ich gar nicht die Möglichkeit hatte, vorher mal in Ruhe die Mannschaft kennenzulernen. Ich habe das vorhin gesagt mit dem, dass Benny Hoffmann einer der Gründe dafür ist, dass die Stadt und der Verein wieder so eng zueinander gefunden haben, nach Phasen, in denen das durchaus eben nicht der Fall war. Und das liegt tatsächlich an den Youth League-Spielen am Bruchweg. Also er hatte ja beim BVB, er kam vom BVB und, finde ich, einen durchaus interessanten Punkt, geholt hat ihn Ruven Schröder. Also es ist keine Christian-Heidel-Entdeckung. So, sag ich jetzt mal, ohne es weiter zu kommentieren. Genau, aber er hatte beim BVB ja schon U19-Meisterschaften gewonnen und hat dann eben bei Mainz 05 auch also sehr glorreich eben die U19-Meisterschaft geholt und dadurch dann eben die Teilnahme an der Youth League. Und diese europäischen Nächte, und das waren eben, ja, das waren magische europäische Nächte. Ich habe das jetzt auch ganz oft gelesen über die Spiele jetzt. Aber diese Youth League-Spiele, die waren was total Besonderes. Mhm. Diese Stimmung da am Bruchweg, das war unglaublich. Und wie die unter anderem Barca dann rausgeworfen haben und wie das alles zusammengehörte. Also Benny Hoffmann ist einer, der, finde ich, von Anfang an total als Typ für alles stand, was dieser Verein sein will. Also das war eine richtig gute Verpflichtung, den damals zu holen. Dann ist sein Co-Trainer Christoph Bum-Bum-Babatz der erste Bundesliga-Torschütze für Mainz 05. Dessen Sohn steht im Tor damals und hält denen irgendwie Spiele fest im Elfmeterschießen. Das war alles, das passte alles total wunderbar zusammen. Und ich erinnere mich dran, wie oft dann die Leute tatsächlich auf der Tribüne am Ende der Spiele gesagt haben, boah, und am Wochenende wieder zu den Profis, gar keinen Bock. Aber man ist halt hingegangen, ja, weil man eben diesen emotionalen Pfund hatte. Und eine der richtig coolen Situationen war tatsächlich, Nelson Weiper war damals ja verletzt. Das heißt, er konnte nicht mitspielen. Aber der stand halt eben im Pyrogewitter oben bei den Ultras und hat seinen Schal geschwenkt während der Spiele. Und der hat ganz sicher eine sehr, sehr spezielle Verbindung mit Benny Hoffmann. Das wird auch sehr spannend, was der jetzt unter dem für eine Rolle spielen kann am Freitag. Ja, und also als Bo Svensson damals den Verein verlassen hat, ist auch schon die Frage nach Benny Hoffmann aufgekommen, weil ich meine, der ist immerhin auch schon Mitte 40 und sehr lange im Geschäft und auch sehr erfolgreich. Und damals hat Christian Heidel gesagt, nee, der soll jetzt erstmal in Ruhe bei der U23 sich im Männerbereich, also nachdem er im Jugendbereich war, entwickeln können. Und ich fand das total sinnig. Also ich fand das stimmig und sinnvoll und nachvollziehbar, weil warum willst du jemanden in so einer aussichtslosen Lage, in der man damals im Februar war, verbrennen, der aber vielleicht erstmal noch woanders dazulernen kann. Und der hat mit der U23 ja dann einen richtig krassen Abstiegskampf hingelegt und bewältigt, also hat die Liga gehalten. Und jetzt ist er auf einem richtig guten Weg mit dem Team. Und jetzt, finde ich, ergibt es keinen Sinn. Also jetzt zu sagen, wir brauchen typmäßig was anderes, was soll das sein? Benny Hoffmann ist typmäßig sicherlich jemand ganz anderes als Bo Henriksen. Der ist niemand, der so überpaced. Das ist ein ganz ruhiger, analytischer Typ, gleichzeitig aber trotzdem jemand mit einer hohen Emotionalität, mit einer total engen Anbindung an den Verein. Also, wenn nicht Benny Hoffmann, und ich kann es mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr vorstellen, gesagt hat, boah, nee, Leute, kein Bock, dann kann ich persönlich nicht nachvollziehen, warum man nicht gesagt hat, man probiert das jetzt erstmal bis Weihnachten.
Exakt.
Verstehe ich nicht.
Und dann hätte man nämlich auch die ganze Timeline ein bisschen anders gestalten können. Da hättest du nicht bis Mittwoch warten müssen, bis der Entscheidung, vielleicht mit der Entscheidung.
Hätte man ja trotzdem machen können. Wenn man das Gefühl hat, man hat diese Gespräche mit Bo Henriksen so führen wollen, dann kann man das ja so machen. Aber wenn deine Frage an mich am Montagabend gelautet hätte, was ist das, was dieses Team jetzt braucht bis Weihnachten, wäre meine Antwort gewesen, Benny Hoffmann. Und das wäre sie heute auch noch. Und ich finde es sehr schade, dass man im Verein sich so definitiv dagegen entschieden hat. Was hätte, also wo wäre das, warum hat man nicht wenigstens mal dieses Spiel am Freitag abgewartet?
Gegen einen Gegner, der ja genau diese Taktik gewählt hat und damit zumindest kurzfristig Erfolg hatte mit Eugen Polanski.
Übrigens mit einem ehemaligen 05-Spieler.
Aber vielleicht ist Benny Hoffmann, da muss ich auch sagen, das fand ich wirklich bemerkenswert, wie er reagiert hat auf diese Frage. Also der hat sich ja zu 100% vor Mainz 05 und vor diese Stadt gestellt, fast schon, also hat eben betont, wie wohl er sich fühlt in Mainz und so weiter und so fort, so dass der lapidare Kommentar eines Journalisten dann war, na dann vielleicht besser, dass du nicht zum Profis bist, dann kannst du noch länger hier bleiben. Das war leider wahr, wie er es gesagt hat. Aber ja, definitiv bemerkenswert, dass man diesen Weg jetzt nicht geht. Aber was erwartest du denn jetzt dann von den kommenden Wochen? Weil im Grunde müssen jetzt ja viele Dinge gleichzeitig passieren. Also neuer Trainer wird kommen, dann wird man dem neuen Trainer den Kader vorstellen. Das hat Christian Heidel jetzt auch mehrfach betont. Ich muss ja erstmal, bevor ich jetzt hier irgendwelche Transfers verkünde, hätte er eh nicht gemacht, muss ich erstmal mit dem Trainer sprechen. Aber es muss jetzt ja in relativ kurzer Zeit relativ viel passieren. Denn wenn man jetzt auch gleich den Trainer holt, dann gibt man ja nicht die Spiele bis zur Winterpause auf, sondern dann soll sich jetzt was tun. Und das ist ja jetzt mit Gladbach zu Hause und dann aber Posen auswärts, Bayern auswärts. Und man spielt noch zu Hause kurz vor Weihnachten gegen St. Pauli. Ich denke, das ist vor allem das eine wichtige Spiel, auf das alles hinläuft. Also was erwartest du jetzt von den kommenden Tagen und Wochen?
Also ich glaube, die Hoffnung ist so ein bisschen aus den beiden Spielen, Gladbach und St. Pauli, im Idealfall 4 Punkte zu holen. Dann gehst du zumindest zweistellig in die Winterpause. Das wäre ja mal was. Also ich finde es total schwierig, das gerade zu beantworten, weil eine Thematik, die man, glaube ich, nicht unterschätzen darf und die knüpft an das, was Bo Henriksen für die Fans bedeutet hat in den letzten Monaten. Nach allem, was man bisher weiß, ist es nicht so, dass es einen Bruch gab zwischen Henriksen und dem Team. Es gab definitiv keinen Bruch zwischen Henriksen und den Fans / der Stadt. Und es wird, glaube ich, schwierig, jemanden zu finden, der so eine hohe Akzeptanz hat, schon gar nicht von Anfang an. Und in der Krise dann mit jemandem zu arbeiten, der diese Akzeptanz nicht hat, wenn du vielleicht in Posen nicht das Ergebnis holst, was du dir wünschst, wenn du vielleicht bei den Bayern, weil es halt auch einfach alles sehr eng aneinander ist, abgeschossen wirst, das ist nicht zu unterschätzen, das wird schwierig. Und auch das hätte in meinen Augen für Benni Hoffmann gesprochen, weil Benni Hoffmann diesen Rückhalt eher gehabt hätte. Eigentlich ist es so, dass es in vielen Fankreisen, in meiner Wahrnehmung, was ich mitbekomme, so ist, dass die Leute eigentlich jetzt schon zum zweiten Mal sagen, warum denn nicht mal der? Das ist doch irgendwie ein guter Typ. Und ich glaube, der hätte auf jeden Fall den Rückhalt des Umfeldes, wenn es jetzt nicht von Anfang an magisch besser wird, gehabt. Ich glaube, ein neuer Trainer wird vor allen Dingen neben dem Sportlichen, was natürlich das Wichtige ist, und mit dem Sportlichen kannst du dann ja auch alles machen, aber der wird auch vor der Aufgabe stehen, dieses Umfeld zu gewinnen. Und das wird nicht einfach, weil dieses Umfeld schon sehr krass Bo Henriksen sein Herz geschenkt hat. Ich habe viele gebrochene Herzen in Insta-Stories gesehen in den letzten 24 Stunden. Viele Menschen, die richtig, richtig traurig sind, dass er weg ist. Und das wird nicht so einfach.
Und dahingehend ist es nämlich dann auch interessant, sich so sehr vom Typ, also vom Öffentlichkeitstyp Bo Henriksen wegbewegen zu wollen. Also du warst ja vor Ort, ich habe die Pressekonferenz im Livestream gesehen und habe da den Live-Chat noch offen
wieder
gehabt.
Bist mal wieder nicht gekommen hier.
Ja, es tut mir leid, aber dafür ist...
Hast dir die 4-stündige Zugfahrt gekniffen, bei der Deutschen Bahn vielleicht auch 8 bis 9 Stunden.
Eben, wer weiß das schon. Und hatte da den Live-Chat offen und man muss natürlich immer sehr vorsichtig sein, das ist nicht repräsentativ für Fanbases, aber schon sehr zerrissen wieder die Diskussion war, auch sehr, also es gab nur 2 Pole, nämlich Christian Heidel ist der Allerbeste, ohne ihn hätten wir gar nichts und Christian Heidel ist der Allerschlimmste und er hat alles an die Wand gefahren, aber wo sich tatsächlich alle einig waren, war, schade für Bo Henriksen, schade um Bo Henriksen, es tut mir leid für ihn und so weiter und so fort. Also deswegen, das fand ich wirklich auch nochmal interessant zu sehen, weil ich habe schon so ein paar Pressekonferenzen dieser Art gesehen und das ist nicht so typisch, dass dem vergangenen Trainer so hinterhergeweint wird. Könnte er zum Beispiel mal in Augsburg, könnte mal in so einen Livestream reingucken, da wird gerade anders gesprochen über den Trainer, das muss man so deutlich sagen. Und dann finde ich es aber eben interessant, bei allem, was du jetzt gesagt hast, was Bo Henriksen eben auch für diese Stadt getan hat und das hat er ja mit seiner Außenwahrnehmung vor allem gemacht. Natürlich war war er auch Fußballtrainer, aber es war fast schon so, dass das eine das andere überragt hat und man irgendwann, also ich kannte sogar Kollegen hier in München, die ernsthaft die These aufgestellt haben, das ist ein total schlechter Trainer, aber ein super guter Motivator.
Aber das hast du doch immer, wenn jemand so tickt. Also ja, das finde ich auch ein bisschen albern. Und deswegen fand ich es auch zum Beispiel gut, also weil der Auftakt in die letzte Saison war ja auch kein guter. Mhm. Und da gab es echt auch viele, die von Anfang an gesagt haben, ja, jetzt sieht man mal, dass das nur so ein Party-Coach ist und dass der motivieren kann und sonst nichts. Und schnell trennen, schnell trennen, schnell trennen. Da haben sie ja wirklich also sich felsenfest an seine Seite gestellt und dann hat man ja auch gesehen, dass es zu Recht war. Und also niemand bringt ein Team über fast 2 Jahre zu solchen Leistungen, nur weil er gut motivieren kann. Das ist einfach Kappes. Also Bo Henriksen muss eindeutig auch Fähigkeiten als Trainer haben. Darauf kann man sich verlassen zum jetzigen Zeitpunkt. Es hat halt jetzt am Ende nicht mehr funktioniert. Ich meine, spannend ist ja auch, wie es mit den Co-Trainern weitergeht. Also da hieß es ja heute, es ist noch nicht ganz klar. Das ist auch was, was man nicht so ganz vergessen darf, dass es natürlich unter den Co-Trainern ja die Wechsel gab. Ne? Also es gab ja auch eine Zeit, da war Nico Bungert in diesem Team noch ein Co-Trainer, übrigens verantwortlich für die Standards, die ja also verheerend waren in den letzten Monaten. Und also zumindest Michael Silberbauer hat Christian Heidel ja gesagt, will man mal sprechen mit dem neuen Coach, ob er sich vielleicht vorstellen kann, dass der bleibt. Vielleicht bliebe dann ja auch ein bisschen was von diesem Spirit.
Mhm. Genau, ich wollte auch nicht sagen, dass Bo Henriksen nur Motivator ist. Wir haben da ja eine eigene Sendung quasi im Rasenfunk schon zu gemacht. Aber das zeigt ja eben, wie riskant jetzt dann auch der weitere Weg ist, wenn du eben von einer Persönlichkeit dieser Art weggehst. Ich finde das Argument nachvollziehbar, dass du sagst, niemand kommt an unseren Bo ran, weil das war auch einzigartig, wie er, also alle haben sich noch verwundert am Kopf gekratzt, er selber auch, er hat später gesagt, ich wusste gar nicht, warum ich das gemacht habe, dass ich quasi vor dem Spiel die Fans angeheizt habe, aber dann habe ich es halt weitergemacht, weil es hat funktioniert. Aber das ist ja klar, dass das quasi ein eines Extrem ist. Aber würdest du mir zustimmen, dass das jetzt schon insgesamt ein riskanter Weg ist, den Mainz 05 da geht? Man ist ultra riskant mit diesem Kader in diese Saison reingegangen und ist damit, ich glaube, so muss man sagen, zwischenzeitlich jetzt extrem auf die Nase gefallen. Nämlich so sehr auf die Nase gefallen, dass man sich von dem Trainer trennen muss, den man eigentlich ganz gern hatte. Und jetzt aber entscheidet man sich ja dann sehr wahrscheinlich für jemanden, der anders in der Öffentlichkeitswahrnehmung sein wird. Zumindest interpretiere ich alles, was Christian Heidel sagt demnach. Und damit riskiert man ja wiederum, dass das, was gerade wieder entstanden war, nämlich dieser Funke zwischen Umfeld und Mannschaft auf dem Feld, dass der verloren geht. Also bleibt das Risiko Mainz 05 treu.
Aber so oder so, Max, also ich bin schon auch der Meinung, du kannst jetzt nicht einen Typen suchen, der, also erstens mal glaube ich, es gibt irgendwie, da müsstest du wirklich lange suchen, bis du jemanden findest, der fast 1:1 so funktioniert und ich hielte es tatsächlich für einen Fehler. Du brauchst jemanden, der anders ist und das ist ja auch nicht die einzige Art und Weise, wie du Menschen für dich begeistern kannst. Du kannst Menschen ja auch anders für dich einnehmen als mit diesem totalen so und das braucht's jetzt halt. Also es braucht jetzt jemanden, der Menschen anders für sich gewinnt. Aber das wird schon eine spannende Pressekonferenz, in der der Neue dann vorgestellt wird. Das ist auf jeden Fall so. Und ja, klar, es ist auf jeden Fall ein Risiko. Aber also ich würde da gar nicht sagen, das Risiko bleibt Mainz 05 treu, sondern das Risiko hast du bei diesen Spitz-auf-Knopf-Entscheidungen immer. Du kannst dich 50-50, es kann so funktionieren und es kann so nicht funktionieren und die Entscheidung musst du halt treffen. Was ich glaube, es stimmt ja, wenn alles funktioniert hätte, dann wären wir nicht in dieser Situation. Also Mainz 05 als Verein muss sich immer darauf verlassen, dass mehr Dinge funktionieren als nicht funktionieren. Und eine Sache, die Christian Heidel in den letzten Jahren immer wieder sagt, wo ich ihm komplett zustimmen würde, ist diese 50-50-Theorie. Es gibt Spiele, die 50-50 stehen. Ja, es ist eigentlich, kannst du sie genauso gut gewinnen, wie du sie verlieren kannst. Und gute Phasen für einen Verein von der Größe und Struktur von Mainz 05 sind immer die, in der du all diese Spiele gewinnst. Als Bo Svensson damals kam und man mit dem die Rückrunde, diese Champions League Rückrunde gespielt hat, sind alle Spiele, die spitz auf Knopf standen, zugunsten von Mainz 05 ausgegangen. Da hat man keinen dieser möglichen Punkte verloren. Und jetzt am Ende sind die alle gegen Mainz 05 ausgegangen. In einer normalen Saison hast du das eine und das andere. Aber wenn du das eine Extrem hast, dann spielst du plötzlich oben mit. Und wenn du das andere Extrem hast, fällst du bis ganz nach unten. Das ist die Thematik. Und du musst in Anführungszeichen einfach nur dahin kommen, dass du wieder mehr von diesen 50-50-Spielen holst. Das ist das, was eigentlich inhaltlich passieren muss.
Ein wunderbares Schlusswort, ergänzt noch um die Info, es sind ja nur 2 Punkte auf Rang 16 und 3 Punkte auf Rang 15. Also noch ist das unten so eng beieinander, erklärt vielleicht auch die Zeitlichkeit dieser Entscheidung. Noch ist da alles drin. Mara, das war so ein bisschen so eine Notfall, wir müssen das jetzt schnell machen, Aufnahme. Umso mehr danke ich dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mir mal wieder Mainz 05 zu erklären.
Gerne. Das mache ich doch jederzeit.
Und ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Flutlicht anhören und Becker und Pfeiffer hören und abonnieren, dann.
Und wenn ich noch eine Werbung machen darf, auf der Bolztribüne haben wir aktuell wieder den Adventskalender mit Texten zum Fußball der Frauen, mit auch ganz tollen GastautorInnen, unter anderem aus dem Team von Legende verloren. Annika Becker reißt da was ab, also upper geht's nicht. Jeden Tag ein knaller Text zum Fußball der Frauen und wirklich auch auf Social Media mega schön aufgemacht. Also lest die Texte auf der Bolztribüne.
Sehr gut, ja, danke für diese Ergänzung. Gut, dass im Fußball der Frauen gar nichts passiert ist heute, Bara. Da können wir uns entspannt zurücklehnen.
Stimmt, alles total langweilig. Ich gehe mich jetzt auch gleich hinlegen.
Genau, also lieben Dank dir und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Trommelwirbel, Magdalena, bei Levin, bei Alltag, bei Sarah Schmitz und bei Paul. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen und haben dort auf den Unterstützen-Button geklickt. Ihr findet alle Informationen, wie man uns Geld zukommen lassen kann, auch in der Videobeschreibung und in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr dem Rasenfunk treu bleibt, wenn ihr diese Folge hier weiterempfehlt. Folgt Mara auf allen Plattformen und dann hören wir uns ja schon bald wieder. Es gibt hier natürlich in diesem Feed dann auch am Sonntagabend bzw. in der Nacht auf Montag die Sendung zum Spieltag, auch dann mit Mainz gegen Gladbach. Schauen wir mal, wie das gelaufen sein wird. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund. Bis bald. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.